Deutschlandfunk, Kultur heute.
Österreich feiert heute den 200. Geburtstag des Komponisten Anton Bruckner und das Luzern-Festival Die Diversität. Das sind zwei Themen in dieser Ausgabe von Kultur heute. Außerdem berichten wir von einer Uraufführung am Jungen Theater Göttingen, in der es um den Ukraine-Krieg geht. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Tag.
Es gibt ja wunderbare Bilder, die richtig Geschichten erzählen und Dramen und Morde. Die Kultur ist weg. Wir haben die Fähigkeit verloren. Wir können Fotos abmalen. Das ist schon dürftig genug. Ich habe ja noch so eine akademische Ausbildung mit Handzeichnung und so und Aktmalen. Aber trotzdem kann nie ran an Tizian.
Das sagte vor ein paar Jahren hier im Deutschlandfunk der Künstler Gerhard Richter, der in seinen Bildern auch Geschichten erzählt, der sich mit nationalsozialistischen Verbrechen oder den Linksterroristen der Rote Armee-Fraktion auseinandergesetzt hat. Und auch wenn er findet, er reiche nicht an Tizian heran, dann gelingt ihm mit seiner Malerei doch etwas Entscheidendes. Das, was für die Wahrheit gehalten wird, anzuzweifeln. Dass der 92-Jährige nach wie vor zu den wichtigsten zeitgenössischen Künstlern gehört, ist umso erstaunlicher, da in der Gegenwart ja gerade diejenigen besonders viel Aufmerksamkeit bekommen, die vermeintlich genau wissen, was die Wahrheit ist. Abgesehen von Ausstellungen mit speziellen Schwerpunkten im Werk Gerhard Richters hat es eine große Überblicksschau nun schon länger nicht mehr gegeben. Deswegen ist der Andrang vermutlich groß, wenn morgen im Museum Kunstpalast in Düsseldorf verborgene Schätze aus allen Schaffensphasen Richters gezeigt werden. Mein Kollege Stefan Koldehoff und unser Kunstexperte, der konnte sich schon mal umsehen. Stefan, um welche verborgenen Schätze geht's denn?
Ich bin mit dem Titel gar nicht so einverstanden, weil verborgen, das ist aus unserer Perspektive. Das klingt aber immer so nach, die sind aus irgendwelchen Geldgründen im Tresor versteckt oder in Bankschließfächern oder sowas. Das sind überwiegend Bilder, mit denen Menschen leben, im Rheinland. Also sind Gerhard Richter Werke,
die... Ich habe gelesen, auch im Badezimmer.
Ganz unterschiedlich. Wir wollen nicht weiter nachdenken, wo vielleicht noch. Aber es sind tatsächlich Bilder, die Menschen gekauft haben, zum Teil schon in den 60er, 70er Jahren, weil sie einfach toll gefunden haben und mit denen sie leben. Und gestern bei dieser Private View, wie das heißt, also bei dieser Vorbesichtigung unter anderem für die Leihgeberinnen und Leihgeber, da sah man dann auch wirklich ältere Paare, die zum Teil mit ihren Enkeln offenbar vor den Bildern standen und Selfies machten, weil das Bild, das eben im Wohnzimmer oder im Badezimmer oder wo auch immer seit Jahrzehnten hängt, jetzt zum allerersten Mal öffentlich im Museum gesehen ist. Insofern stimmt verborgen so ein bisschen, aber nicht versteckt.
Aber wenn die teilweise noch nie zu sehen waren, würdest du sagen, es gibt da einen Erkenntnisgewinn jetzt auch, was das Werk von Gerhard Richter betrifft? Sieht man da Sachen, die dem nochmal was hinzufügen?
Also du hast vorhin von der Überblicksschau gesprochen und das trifft es genau. Also es sind wirklich Werke aus allen Schaffensphasen, angefangen bei den Schwarz-Weiß-Bildern, den Städtebildern, den Bildern von Tieren, wo er einfach Fotos abgemalt hat, um zu zeigen, das ist nur ein Bild. Es geht gar nicht wirklich ums Motiv, sondern es geht um die Frage, die ewige Frage bei Gerhard Richter, was kann, was will Malerei? Also Anfang, Mitte der 60er Jahre bis zum letzten Jahr, in dem er überhaupt noch gemalt hat, 2017 nämlich. Es ist aber keine Retrospektive, weil der Kurator Markus Heinzelmann nicht bewusst nach den Highlights gesucht hat. Und trotzdem würde ich sagen, sind ganz viele Highlights zu sehen in dieser Ausstellung.
Und, zum Beispiel?
Naja, also wenn man sich anguckt, Bilder wie den Collie in Schwarz-Weiß, den ich noch nie gesehen hatte. Wenn man sich Landschaftsbilder anguckt aus den 80er Jahren. Wenn man sieht, wie er den Wechsel vollzieht hin vom Schwarz-Weißen zur Farbe hinterher. Auch die Formate größer werden, er sich mehr traut. Dann sind das schon Erkenntnisse, die vielleicht nicht neu sind, die man aber vielleicht auch immer wieder neu erklären muss, um zu zeigen, wie dieser Mann wirklich seit inzwischen 60 Jahren die Möglichkeiten der Malerei erforscht und dass das dann immer wieder zu ganz großartigen Bildern führt, bei denen wir beide wahrscheinlich neidisch wären, dass sie nicht bei uns im Wohnzimmer oder im Badezimmer
sind. Ja, reden wir doch mal über die Sammlungen und die Sammler. Was lernt man denn eigentlich darüber in der Ausstellung?
Das ist sozusagen die Metaebene und das ist mindestens so faszinierend. Diese Ausstellung war mal, hat Kurator Markus Heinzelmann zusammen mit Felix Krämer, dem Direktor des Kunstpalastes, erzählt, aus einer Not geboren, in der Corona-Zeit nämlich. als Bilder nicht groß um die Welt reisen konnten. Da war die Überlegung, was könnte man denn machen? Und da entstand die Idee, eigentlich müsste es doch noch ganz viel Richter im Rheinland geben. Wenn man überlegt, dass er seine ersten Galerieausstellungen in Düsseldorf und in Köln hatte, der Kunstverein in Aachen ihn dann als erste Institution gezeigt hat. Und dann hat man sich auf die Suche gemacht und festgestellt, ja, das ist tatsächlich so. Und nicht nur auf die Vergangenheit bezogen. Auch heute noch werden Bilder von Gerhard Richter überwiegend im Rheinland gekauft. Das heißt, was man immer gedacht hat, nämlich Berlin, die große neue Hauptstadt, das wird auch die große neue Kunststadt. Das hat sich jedenfalls bezogen auf diese fast schon klassische Nachkriegsmoderne nicht bewahrheitet. Da ist es immer noch das Rheinland geblieben.
Stefan Kolderhoff über die Ausstellung Verborgene Schätze im Museum Kunstpalast in Düsseldorf mit rund 130 Werken von Gerhard Richter. Und auch dieser Mann war ein Zweifler, allerdings hat er vor allem an sich selbst gezweifelt. Der Komponist Anton Bruckner, der heute vor 200 Jahren geboren wurde, in der oberösterreichischen Provinz. Bruckner ist tief verwurzelt in der Tradition des Klosterstifts St. Florian bei Linz. Und hat sich wahrscheinlich doch eher fremd gefühlt, als er nach Wien ging. Vielleicht war er deswegen bei Kritik an seinen Kompositionen oft so verunsichert, dass er sie dann mehrfach umgeschrieben hat. Sicher ist, auch heute ist es schwer, sich der Wirkung des vollen Blechs und des großen Pathos zu entziehen. Aber spiegelt Anton Bruckners Musik seine Persönlichkeit? Unser Österreich-Korrespondent Oliver Schosch hat sich auf Spurensuche begeben.
Was ist Anton Bruckners größtes Werk? Vielleicht seine 7. Sinfonie. Als sie uraufgeführt wurde, war Bruckner schon 60 Jahre alt und erst da gelang ihm endlich der große internationale Durchbruch als Komponist. Der berühmte Wagner-Dirigent Hermann Levy bezeichnete sie als die bedeutendste Sinfonie seit Beethovens Tod. Eine der größten Genugtuungen für Anton Bruckner, der immer wieder unterschätzt und gedemütigt worden war und seine früheren Sinfonien zum Teil nachträglich umgeändert hatte, damit sie besser ankamen. Der fromme Katholik Anton Bruckner bezeichnete dieses Werk als den Stolz seines Lebens. Sein Te Deum, eine Widmung an den lieben Gott. Norbert Travöger ist künstlerischer Direktor des Bruckner Orchesters Linz und künstlerischer Leiter des Anton Bruckner Jahres 2024. Für ihn ist der Komponist aus seiner Heimat der Künstler, der Beethovens Sinfonietradition entscheidend weiterentwickeln konnte, hin zu einem Klangbild, das Bruckners Idol Richard Wagner ähnelte.
Da war natürlich auch Wagner wichtig, der in diesem Konzept der Sphäre des Raums zu denken gewagt hat. Und das, glaube ich, das hat den Bruckner ja dann auch völlig aus dem Häusel, würde man sagen, auf Oberösterreichisch gebracht, zu sehen, ah, es geht. Diese künstlerische Konzeption funktioniert, die so ganz anders ist wie die Traditionalisten in Wien.
Einer dieser Traditionalisten, Johannes Brahms, verspottete Bruckner und bezeichnete ihn als armen, verrückten Menschen, den die Pfaffen von St. Florian auf dem Gewissen haben. Denn Bruckner war ursprünglich ein Kirchenmusiker. Mit 12 Jahren kam er ins Kloster nach St. Florian bei Linz, weil sein Vater damals gestorben war und eine arme Familie mit 12 Kindern hinterlassen hatte. Bruckner wurde zunächst Chorknabe, dann Lehrer und ein grandioser Virtuose an der Orgel.
Er war sicher als mehr oder weniger Rockstar an der Orgel, der vor tausenden Menschen in Paris, Nancy oder London die Menschen begeistert hat. Die haben ihn in London auf den Schultern hinausgetragen.
Was so gar nicht zum Rockstar an der Orgel und zum klanggewaltigen Sinfoniker passte, das war Bruckners Auftreten. Er war ein frommer, bescheidener Mann aus der Provinz, der Dialekt sprach und sich altmodisch kleidete, der vor seinem Idol Wagner niederkniete und der bei den Frauen nicht ankam und dauerhaft Junggeselle blieb.
Er war sicher als Person auch sehr ambivalent und widerständig. widersprüchlich und nicht eindeutig. Dirigent von Bülow hat gesagt, halb Genie, halb Trottel. Da ist vieles auch tradiert worden, aber er ist eigentlich hochdekoriert in Wien gestorben. Und ich sage immer, ein Blick nach St. Florian bestattet in der Gruft, in der Inszenierung.
Bruckners Grab steht für Besucher zugänglich auf einem steinernen Sockel direkt unter der Orgel in St. Florian in einem der bedeutendsten Klöster Österreichs. Genau so, wie er es sich in seinem Testament gewünscht hatte. Bruckner war sich offenbar bewusst, welche Bedeutung er für die Musikgeschichte hat und für seine Heimat Oberösterreich.
Heute vor 200 Jahren wurde Anton Bruckner im österreichischen Arnsfelden geboren. Das Geburtshaus ist übrigens heute ein Museum. Oliver Schosch mit einer Annäherung an den Komponisten. Bruckner steht in vielen Konzerthäusern dieses Jahr auf dem Programm, heute Abend auch beim Luzern Festival in der Schweiz. Die fünfwöchigen Festspiele am Vierwaldstätter See widmen sich der klassischen Musik genauso wie der modernen und jedes Jahr sind große Namen dabei. Nur schwarze Musikerinnen und Musiker sieht man bei Festivals dieser Größenordnung so gut wie nie. Genau aus diesem Grund hat die britische Kontrabassistin Chichi Nwandunuku vor knapp 10 Jahren das Chineke Orchester gegründet. Chineke bedeutet in der nigerianischen Igbo-Sprache Gott, der Schöpfer der Welt und des Guten. Gestern Abend hat das Orchester beim Luzern Festival gespielt, unter der Leitung von Leslie Sugandharaja, dem Salzburger Generalmusikdirektor.
Die essentielle Wichtigkeit des Projektes Chineke ist mir erst bewusst geworden, als ich das erste Mal vor dem Orchester stand, weil es was mit mir gemacht hat und ein Gefühl mir hervorgerufen hat, was ich vorher nicht erwartet habe,
sagt der Dirigent Leslie Sugandharaja. Unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs war beim Konzert gestern und ich habe ihn erstmal gebeten, das Chineke Orchestra vorzustellen.
Also das Orchester setzt sich vorwiegend zusammen aus Musikerinnen und Musikern unterschiedlicher Nationen, unterschiedlicher Hautfarben. Aber das Zentrale ist nicht, dass es darum geht, dass jetzt eben nur schwarze Musiker auftreten, sondern es geht in erster Linie um die künstlerische Qualität und in zweiter Linie sozusagen um Hautfarbe und Herkunft. Aber natürlich ist das Zentrale daran, dass die Diversität im allerbesten Sinne verstanden wirklich das Hauptmerkmal dieses Orchesters ist.
Aber es geht nicht nur um das Orchester selber, wenn es um Diversität geht, sondern durchaus auch um das Programm. Spiegelte sich das gestern Abend auch wieder?
Gestern absolut, wobei auch da ist es so, wenn man auf die letzten Konzertprogramme schaut, da taucht eben auch mal jemand wie Schostakowitsch auf. Den würde man jetzt nicht unbedingt als vergessenen Komponisten bezeichnen, den man wieder hervorholen muss. Aber die zentrale Aufgabe, das, was man einfach dort auch von der künstlerischen Leitung her will, ist, den Blick zu werfen eben auf vorwiegend jetzt schwarze Komponistinnen, in dem Fall wirklich mit kleinem i, und Komponisten. Wir hatten gestern eben die 3. Symphonie von Florence Price, die lebte von 1887 bis 1953 und ihre Symphonie ist 1938-39 entstanden, wurde zweimal aufgeführt und verschwand dann jahrzehntelang, ist ein Werk, das so ein bisschen auch mit Gospels und Spirituals arbeitet. Also diese Melodien, die sie kennt, einfach aus ihrer Sozialisation, hat sie zu einer sehr kunstvollen Symphonie verarbeitet. Das war auch ein großer Erfolg gestern Abend in Luzern. Dann gab es von Samuel Coleridge Taylor, einem schwarzen Komponisten, der so um die letzte Jahrhundertwende lebte, also um 1900, hat er eine Ballade a Moll geschrieben, 1898 erstmals aufgeführt, ein wirklich spätromantisches Stück. Da würde man jetzt gar keinen großen Unterschied sehen zu den Kollegen, sage ich mal, aus der Zeit jetzt. Aber der absolute Hit war das Violinkonzert von Wynton Marsalis. Den kennen wir als virtuosen Jazzer. Das Konzert ist jetzt so 10 Jahre alt und Kelly Hall Tompkins hat hier die Geige gespielt. Das ist ein kleiner Höreindruck. Merkt man die Kraft dieses Stücks. Das ist durchaus etwas auch zum Mittanzen. Und Marsalis erschreibt schon eine Musik, die eben direkt ins Blut geht oder in die Beine, je nachdem. Aber es ist keine auch keine reine gefühlige Musik, sondern da gibt es durchaus Brüche und Dissonanzen drin. Also ein sehr klug komponiertes Programm und auch extrem gut und auf den Punkt dirigiert. Man merkte diese Energie im Raum. Man merkte auch, wie das zwischen dem Dirigenten und dem Orchester funkt und funktioniert. Wir haben ja schon gesagt, was es für ihn dann auch bedeutet. Und das Angenehme ist eben diese Grundsympathie, die einem entgegenstrahlt, in dem Fall von der Bühne des KKL in Luzern. Und dieses absolut nicht Verbissene, was ja oft bei solchen Projekten und Formationen dann doch letztendlich zu sehen ist, auch in Programmtexten, was mir immer persönlich ein bisschen auf die Nerven fällt. Also das politisch Korrekte und Diversität erstmal als Motto. Hier ist es einfach gelebt und musiziert im besten Sinne.
Erzählen Sie uns doch noch ein bisschen zum Dirigenten Leslie Suganandaraja, der zwar GMD in Salzburg ist, aber ich glaube jetzt doch auch noch nicht so bekannt. Für was steht der?
Der hat große Interessen, hat ein breites Repertoire. Ich habe ihn in unterschiedlichsten Konzerten und Opern bis jetzt auch gehört. Er hat eine ganz interessante Geschichte, ist eben in sehr jungen Jahren nach Deutschland gekommen und hat dann diese klassische Ausbildung dort wirklich durchlebt, einfach von der Pike auf gelernt alles und hat diese Offenheit zwar auch jetzt eben für ein Repertoire, was wir gestern gehört haben, aber ist sehr interessiert zum Beispiel auch an Stücken wie Freischütz und Hänsel und Gretel, was er demnächst in Salzburg dirigiert. Und er ist ein sehr wiefer Dirigent mit einer sehr angenehmen Schlagtechnik, finde ich auch, sehr, sehr unprätentiös auftreten, ist jetzt Anfang 40. Und ich denke, das ist jemand, von dem wir in den nächsten Jahren vielleicht auch mal an größeren Opernhäusern mehr hören werden. Das wäre zumindest zu wünschen, finde ich.
Jörn Florian Fuchs über das Czinicke Orchestra, das gestern beim Luzern Festival unter anderem Musik der schwarzen Komponistin Florence Price gespielt hat. Seit 1957 gibt es in Göttingen das Junge Theater, gegründet auch als Reaktion auf das Deutsche Theater der Stadt, das von Heinz Hilpert geleitet wurde, der im Nationalsozialismus Karriere gemacht hatte. Das Junge Theater steht auch heute noch für modernes und politisch zeitgenössisches Theater. Die neue Spielzeit wurde gerade mit dem Kriegstagebuch des ukrainischen Mädchens Jewa Skaljetska eröffnet. Titel: Ihr wisst nicht, was Krieg ist. Michael Lages berichtet.
Die durchaus ein bisschen vorwurfsvolle Frage klingt mit in diesem Titel. Wie wollt ihr eigentlich mitreden, ihr, die ihr dank der Gnade der späten Geburt nichts wisst vom Krieg und keinen erlebt habt, wenn von diesem neuen Krieg die Rede ist und darüber gestritten wird, wie er zu Ende gehen kann? Und natürlich trifft dieser Theatertext in diesem Sinne uns alle. Die, die der Ukraine jeden Wunsch erfüllen wollen in der Verteidigung gegen den russischen Angriff, genauso wie die, die nach 2,5 Jahren jede noch die kleinste Chance ergreifen wollen, um zurückzukehren zu einer haltbaren Form von Frieden. Aber Jewa Skaljetska, das Mädchen aus Charkiw, will zunächst einfach nur erzählen vom Alltag, der sich so grundsätzlich verändert hat seit dem 24. Februar 2022 um 5 Uhr früh.
Ich will mich in 10 oder 20 Jahren noch ganz genau daran erinnern, wie der Krieg meine Kindheit zerstört hat.
Darum hat Regisseur Krzysztof Minkowski gut daran getan, nichts hinzuzufügen. Keine Spielbehauptung, keine Videos von rollenden Panzern und einschlagenden Bomben und Granaten, keine Sirenen. 4 junge Darstellerinnen und Darsteller sprechen den Text mal solo, mal zu teilen oder komplett im Chor dezent choreografiert. Unterstützt zuweilen von bedrohlich anwachsenden Sounds und Songs aus dem Musikcomputer. Und tatsächlich reicht das als Verdichtung fürs Theater vollkommen aus. Mit Jewas Geburtstag beginnt der Text 10 Tage vor dem Tag des Überfalls.
Am 14. Februar.
Heute ist mein Geburtstag. Ich bin jetzt 12.
Dann zählt das Geburtstagskind die wenigen Tage auf, die ihr noch bleiben in der Normalität. In einem der nördlichen Viertel von Charkiw ist Jewas Familie zu Hause. Die Grenze zu Russland ist in Sichtweite. Die nächste Nachbarstadt drüben ist Belgorod. Aus dem Norden erfolgen die ersten russischen Angriffe im Morgengrauen. Aber noch sind keine Panzer zu sehen. Dass das Mädchen Jewa so einfach und unspektakulär erzählt, macht die größte Kraft des Theaterabends aus. In Omas Küche spielt der Text und in der Begegnung mit den Freundinnen und Freunden. Vom Keller des Hauses, der plötzlich ein Schild trägt, auf dem Schutzraum steht, ist die Rede. Von Fakten und von Gerüchten über das, was da gerade geschieht und immer mitgeteilt wird über das Handy, das auch Jewa immerzu bei sich trägt. Das macht ja den fundamentalsten aller Unterschiede aus zu den Weltkriegen des vorigen Jahrhunderts, dass tendenziell alle immer bestens informiert sind über alles und wie sich alles Schlag um Schlag verschlimmert bis zur Ausweglosigkeit.
Warum zeigt kein ukrainischer Sender die Hölle, die sich hier abspielt? Warum macht niemand etwas?
Alle wissen Bescheid und schnelle Entscheidungen werden getroffen. So schnell, dass das Kind Jewa nach gerade Glück im Unglück hat. Erst wird noch mit dem Taxi umgezogen zur Freundin der Oma. Dann treffen Jewa und die ihren zwei Fernsehreporter vom englischen Channel 4 und die helfen bei der Flucht. Ungarn ist das Ziel. Und dann wird Jewa auch noch der Flug von dort nach Dublin finanziert. Eine irische Familie nimmt sie auf, Jewa lernt Englisch und geht nun in Dublin zur Schule. Welche der Freundinnen und Freunde daheim in Kharkiv wird derart viel Glück gehabt haben? Gerade dieses unerwartbare Glück aber wird naturgemäß zur Schwäche. Das Kriegstagebuch wird zum Fluchttagebuch. Das Drama des Krieges, dieser fundamentalen Lebenskatastrophe, ist zwar immer noch präsent, zeigt sich aber nicht mehr nur in Tod und Zerstörung. In Entwurzelung aber allemal, die Heimat ist verloren, womöglich für immer, ob Jewa überhaupt noch zurück will. Finn Kraft und Marlin Knorr, Jens Tramsen und Tyra Ude berichten nur. Und in diesen Berichten türmen sich dann alle Bilder von Schrecken und Angst und Krieg in unseren Köpfen.
Ihr wisst nicht, was Krieg ist, eine Uraufführung am Jugendtheater in Göttingen, die Michael Lages gesehen hat. Das Bundeskabinett hat eine Änderung des Baugesetzbuches beschlossen und sich dabei auch mit Musikclubs beschäftigt. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Henning Hubert.
Die Novelle soll vor allem die Schaffung von Wohnraum beschleunigen und erleichtern. In der gebilligten Vorlage von Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD taucht außerdem 50 Mal das Wort Musikclubs auf. Das Baugesetzbuch schreibt ihnen jetzt positive städtebauliche Wirkungen zu. Daher werden künftig im Baurecht Musikclubs stärker von anderen Vergnügungsstätten wie Spielhallen oder Wettbüros getrennt. Laut Geiwitz können sie künftig leichter errichtet und auch nicht mehr so leicht verdrängt werden. Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen nannte die Besserstellung eine gute Nachricht für die Clubkultur und ein Signal gegen Verdrängung der Clubs aus den Innenstädten. Beim Lärmschutz bräuchten die Musikclubs aber noch mehr Spielräume. Traktatus-Preisträger des Jahres ist der deutsche Philosoph und Publizist Philipp Hübel. Er wird für sein Sachbuch Moralspektakel ausgezeichnet. Untertitel des Bestsellers: Wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht. Zur Begründung heißt es von der Jury des Philosophikums im österreichischen Lech, Hübel gehe der polarisierenden öffentlichen Diskussionskultur auf den Grund und mache außerdem Vorschläge Richtung universelle Ethik und Gerechtigkeit. Der Traktatuspreis für philosophische Essayistik ist mit 25.000 Euro dotiert. Durch einen Blitzeinschlag ist der antike Konstantinsbogen neben dem Kolosseum in Rom leicht beschädigt worden. Während ein heftiges Unwetter gestern Abend die Innenstadt flutete, schlug der Blitz ein und ließ einige Fragmente zu Boden fallen. Diese konnten jedoch vollständig gesichert werden, teilte der zuständige archäologische Park des Kolosseums mit. Der Konstantinsbogen ist eines der berühmten Wahrzeichen Roms, dreitorig und 21 Meter hoch. Errichtet wurde der Triumphbogen 315 nach Christus. Und wir bleiben in Rom. Tourismusstadtrat Onorato erwägt die Einführung eines Eintrittsgeldes für die Besichtigung des berühmten Trevi-Brunnens. Er ist für einen begrenzten und zeitlich festgelegten Zugang über ein digitales Reservierungssystem. Laut Corriere della Sera soll der Besuch für Römer kostenlos sein und für Touristen eine symbolische Gebühr von 1 Euro kosten. Ziel sei es nicht, Geld zu machen, sondern den Andrang am Trevi-Brunnen zu begrenzen. Aus der Stadtverwaltung hieß es zu dem Vorstoß, der Tourismus in Rom müsse für die Stadt und die Umwelt erträglich gestaltet werden.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Details zur Betriebsversammlung bei VW in Wolfsburg gleich in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.